Schlimmste aller Niederlagen ist die Resignation, schreibt jüngst ein argentinischer Friedensnobelpreisträger. Die schlimmste aller Niederlagen ist die Resignation. Egal, wofür man sich einsetzt, ob für Gerechtigkeit oder Frieden oder Freiheit, wenn du an den Punkt gelangt bist, wo du denkst, es hat einfach keinen Zweck. Es ändert sich ja doch nichts. Egal, was ich mache, es wird sich nichts verändern. Dann gibst du auf. Denn wenn die Hoffnung schwindet, dann weicht auch alle Kraft. Warum sollte ich noch vorangehen? Die Christen im ersten Jahrhundert, sie mussten viel Unrecht erleiden. Sie wurden oft wirtschaftlich benachteiligt und darüber hinaus auch teilweise politisch oder religiös verfolgt. Für die Christen war es außerdem schwierig, angesehene, einflussreiche Fürsprecher zu finden, die halt irgendwie so ein bisschen auf dieser politischen Ebene für sie einstehen konnten. Also waren sie oft arm, wurden benachteiligt, wurden betrogen. Aber was sollten sie machen? Ein Aufstand? Eine Revolution? Nun, es gab einige religiöse Strömungen, die sahen das als den einzigen Ausweg, als das einzige Mittel zu mehr Gerechtigkeit. Und in den ersten zwei Kapiteln spricht Jakobus in seinem Buch von diesen Versuchungen, die durch solche sozialen Schwierigkeiten aufkamen. Sie wurden neidisch und begehrten die Reichtümer dieser Welt auch in der Gemeinde. Und wenn nun ein Mann mit kostbaren Gewändern in den Gottesdienst kam, dann scharten sie sich alle um ihn und suchten seine Gunst. Aber arme Brüder, die wurden irgendwo in die Ecke gestellt und verachtet. Und gleichzeitig waren die reichen Christen versucht, auch in der Gemeinde fromm zu reden. Der Herr segne dich, der Herr schenke dir. Aber sie sahen sich überhaupt nicht in Verantwortung, den Geschwistern in der Gemeinde zu helfen, ihnen irgendwie beizustehen in ihrer Not. Der Glaube, den sie bekannten, hatte gar keine Werke, keine Frucht, sagt Jakobus. Und wir sehen, soziale Ungerechtigkeit, diese Ungleichheit war ein großes Thema schon in der ersten Zeit, nicht erst in unserem Jahrhundert. Und es betraf auch die ersten Gemeinden. Der Jakobusbrief ist vermutlich der erste neutestamentliche Brief, der geschrieben wurde. Und wir spüren, da gab es eine Sehnsucht, eine Hoffnung nach einem echten Umbruch, nach einer gerechteren Welt. Aber wenn diese Hoffnung schwindet, wenn doch nichts passiert, finden das schon in den Evangelien, wo auch die Jünger denken, jetzt baut Jesus sein Reich auf und dann wird alles gut. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel und irgendwie bleibt vieles noch so, wie es vorher war. Müssen sie sich ihr Recht doch selbst erkämpfen? Oder irgendwie es zu Reichtum bringen, mit welchen Mitteln auch immer, um dieser Not zu entgehen? In dieser aufgeladenen Stimmung hinein schreibt Jakobus unseren heutigen Text. Und es sind wieder einmal sehr kräftige und harte Worte, die Jakobus hier verfasst. Und zwar lesen wir in Jakobus 5 die Verse 1 bis 6. Jakobus 5, das ist der Brief noch hinter dem Hebräerbrief, Jakobus 5 und wir lesen die ersten 6 Verse. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Das ist Gottes Wort Ein junger Mann, er las einmal vor ein paar Jahrzehnten einem Pfarrer diese Worte vor. Und er wurde aus der Kirche rausgeschmissen wegen kommunistischen Gedankenguts. Der Pfarrer bemerkte nicht einmal, dass dieser Mann aus der Bibel vorlas. Und es zeigt allerdings, dass dieser Text missverstanden werden kann. Und auch in der Kirchengeschichte schon zu so einigen verkehrten Aufrufen zur sozialen Revolution missbraucht wurde. Doch das ist nicht, was Jakobus hier schreibt oder wozu er aufruft. Doch was genau will Jakobus denn mit diesem Text bezwecken? Und das ist ehrlich gesagt nicht so leicht zu beantworten. Nach meinen Recherchen tun sich auch viele Prediger wirklich schwer, diese Stelle auszulegen. Denn wen genau will Jakobus mit diesen Worten erreichen? Die Reichen, die er hier ermahnt, sind offensichtlich keine Christen. Denn er droht ihnen das Gericht. Er ruft noch nicht mal zur Buße auf. Er verspricht ihnen nicht, wenn sie umkehren, dass sie dann Gnade erfahren. Es ist einfach eine Gerichtsbedrohung. Und dennoch, Jakobus, er sendet diesen Brief nicht an das Rathaus in Jerusalem oder in irgendwo den umliegenden Gebieten. Nein, er schreibt an christliche Gemeinden. Wenn er also schreibt, nun also, ihr Reichen, dann spricht er nicht die wohlhabenderen Christen in den Gemeinden direkt an, sondern im Stile einer Gerichtsrede über gottlose Nationen im Alten Testament, so prophezeit nun auch Jakobus hier den Untergang gegenüber den gottlosen Machthabern seiner Zeit. Ja, kennt das in den Propheten, da gibt es manchmal diese Gerichtsreden gegenüber die feindlichen Nationen. Wir wissen aber nicht, ob die Reichen, die Jakobus hier im Sinn hat, diesen Text jemals gelesen haben. Wahrscheinlich eher nicht, genauso wenig wie die Könige von Babylon oder Ägypten die Worte von Jesaja und Jeremia gelesen haben, obwohl ihnen das Gericht angedroht wurde. Nun, die Hauptanwendung gilt nicht den gottlosen Reichen, über die hier geschrieben wird, sondern der Hauptzweck gilt denen, die unter diesen Machthabern leiden und vielleicht resigniert aufgeben wollen oder nach ungeistlichen Wegen suchen, um einen besseren Lebensstand zu erreichen oder völlig die Hoffnung und Freude im Leben verlieren. Jakobus, er gebraucht diese Drohrede gegen die Reichen, vor allem, um die christliche Gemeinde etwas zu lehren, die unter diesen Machthabern, unter diesen Reichen leiden. Aber darum heißt unser erster Punkt, heult doch, eine ernste Ermahnung. Heult doch, eine ernste Ermahnung. Diese heftigen Worte sind natürlich nicht nur eine übertriebene Abschreckung. Nein, jeder, der es hört, muss es sich zu Herzen nehmen und sich selbst prüfen. Ist etwas, was über diese Reichen gesagt wird, ist etwas davon auch wahr in meinem Leben? Trifft etwas davon eigentlich auf mich zu? Was er hier beschreibt, ist nämlich eine Realität in jeder Generation, damals wie heute. Diese Worte sind ganz echte, konkrete, ernstzunehmende Drohungen in einer Welt, in der Reichtum Macht bedeutet und Macht zum Missbrauch der Macht verleitet. Nun, warum sollen die Reichen heulen? Jakobus spricht hier zwei wichtige Lehren an. Zwei wichtige Prinzipien, die wir beachten müssen. Zum einen, heult doch. Denn aller Reichtum ist vergänglich. Er sagt, euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen worden, euer Gold und Silber ist verrostet. Jakobus verwendet hier die Vergangenheitsform. Ist euch das aufgefallen? Wir kennen das von den Propheten im Alten Testament. Wenn sie etwas ankündigten, was noch in der Zukunft liegt, aber was völlig feststeht, was ganz sicher eintreffen wird, weil Gott es bestimmt hat, dann formulieren sie es so, als wäre es schon geschehen, als würden sie schon zurückblicken auf etwas, was sich bereits ereignet hat. Man nennt es das prophetische Perfekt. Und genauso gebraucht auch Jakobus hier diese Drohworte. Er blickt auf das, was sicher kommen wird, als wäre es schon geschehen. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und er hat recht. Alles, was als Reichtum in dieser Welt gilt, ist vergänglich. Lebensmittel verfaulen, Kleidung verschleißt oder wird von Motten zerfressen, selbst harte Metalle verrosten und gehen kaputt. Was gibt es, was nicht irgendwie verfällt in dieser Welt? Was nicht irgendwie ein Haltbarkeitsdatum hat? Nun, Gold und Silber, das sind Edelmetalle, die rosten eigentlich nicht. Hat Jakobus hier etwas falsch verstanden? Unsere Eheringe sind doch extra aus Edelmetallen, damit sie eben nicht rosten. Nun, das wusste Jakobus. Er fährt sogar noch fort und sagt, dieser Rost wird dann das Fleisch der Reichen fressen wie Feuer. Es geht ihm hier um diese bildliche Darstellung. Alles, selbst das Wertvollste, selbst das Haltbarste, was ihr habt, es wird vergehen. Eure Speisekammern sind voll, aber selbst in der Gefriertruhe halten eure Lebensmittel nicht jahrelang. Ihr tragt die neueste und teuerste Mode, aber schon nach kurzer Zeit ist der Trend ein anderer und eure Sachen werden von den Motten gefressen in eurem Schrank. Euer Geld, eure Kapitalanlagen, eure Aktien, eure Gewinnpläne, alles vergeht. Es ist wie im Winter, die schönsten Schneeskulpturen, sie schmelzen dahin, sobald man sie in die Hand nimmt oder die Sonne ein wenig länger scheint. Die schönsten und aufwendigsten Kreidebilder auf der Straße, sie sind fort, sobald es einen Tag regnet. Und so ist der Reichtum. So sind alle materiellen Schätze. Daran erinnert Jakobus hier. Es heißt, in Zeiten der Not soll man in Gold investieren. Der Wert fällt nicht so leicht. Nun, das mag richtig sein in Bezug auf wirtschaftliche Schwankungen, aber selbst Gold und Silber wird vergehen. Wenn du dein Leben auf einem goldenen Fundament baust und silberne Säulen einsetzt, so wird es doch zusammenbrechen. Das ist, wozu Jakobus uns hier aufruft, das zu bedenken. Und wenn Gold und Silber und all diese irdischen Reichtümer, wenn das dein ganzer Schatz in deinem Leben ist, dann bist du bemitleidenswert. Ja, weint und heult, alles wird vergehen, alles wird euch genommen werden. Jakobus gibt noch eine örtliche und eine zeitliche Angabe hinzu. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen und ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt. In den letzten Tagen ist ein ganz wichtiger biblischer Begriff, kommt häufig vor, gerade auch in den Propheten. Es meint die Zeit, in der dieses gegenwärtige Zeitalter vergeht und dann ein neues Zeitalter anbricht. Die Apostel im Neuen Testament erklären, mit Jesu Tod und Auferstehung haben die letzten Tage dieses Zeitalters begonnen. Der Heilsplan Gottes, er kommt mit dieser Erde zu einem Abschluss. Das Zeitalter geht seinem Ende entgegen. Das Einzige, was noch fehlt, ist der letzte Tag, an dem Jesus wiederkommt und alles neu macht. Was Jakobus meint ist, ihr sammelt euch Reichtum an, dabei ist der Abend schon angebrochen. Der Tag ist bald vorbei. Ihr investiert in eine Sache, die an Wert verliert. Diese Welt vergeht. In diesen letzten Tagen sammelt ihr noch, häuft euch Reichtümer an, aber es ist bald vorbei. Und darum auch der Ort. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt. Es kommt ein neues Zeitalter, das des Himmelreiches. Mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Doch diese Erde, wie wir sie kennen. Diese Erde in all dieser Gefallenheit, mit all der Sünde und Ungerechtigkeit, sie wird in Brand aufgehen, schreibt Petrus. Da wird alles hinschmelzen, sogar Gold und Silber. O ihr Reichen und Mächtigen, ihr seid wie Ameisen, die sich einen prächtigen Hügel auf einem Feld bauen, dabei hat der Mähdrescher schon begonnen, das Feld abzuernten. Weint und heult. Alles, was euch wertvoll ist, es vergeht. All das, worauf ihr so viel Zeit und Kraft und Sorge verwendet, das, was euer ganzes Denken beschäftigt, was euer ganzes Herz erfüllt, wo ihr eure ganze Hoffnung und eure ganze Freude daran bindet, es ist im Nu vergangen. Schon während ihr es noch in den Händen haltet, beginnt es, aus euren Händen zu rieseln. Und spätestens an dem Tag, den Gott bestimmt hat, wird all das fort sein. Es wird euch alles genommen werden, wie bei einer Zwangsversteigerung. Nichts bleibt euch, absolut gar nichts. Die Vergänglichkeit des Reichtums ist eine wichtige und ernste Ermahnung. Alle weltlichen Schätze sind nicht so wertvoll, wie es scheint. In unserer Gesellschaft, wir werden darauf getrimmt, das für wertvoll zu achten, was irdische Schätze sind. Wir sind trainiert, wir sind erzogen, wir lernen, all das für wertvoll zu achten, was diese Welt wertvoll achtet. Aber Jakobus, er gibt hier einen Blick und sagt, all das wird vergehen. All das wird vergehen. Ihre Haltbarkeit ist geringer, als es in der Werbung angepriesen wird. Ihr Nutzen kürzer, als es die Ratgeber versichern. Heult. Euer Reichtum vergeht. Und außerdem lehrt Jakobus, heult doch, denn das Gericht ist nah. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Es sind die Plagen des gerechten Gerichtes Gottes. Gott wird bestrafen. Doch warum werden die Reichen gerichtet? Ist Reichsein etwa eine Sünde? Oh nein, es ist nicht böse, reich zu sein. Genauso wenig ist es kein geistlicher Verdienst, arm zu sein. Jesus erzählt vom Paradies. Da sitzt der arme Lazarus im Schoß des reichen Abrahams. Und schon im ersten Kapitel spricht Jakobus auch reiche Brüder an. Reich sein ist keine Sünde. Es ist nicht böse, reich zu sein. Doch in unserem Text geht es nicht nur um ein volles Portemonnaie, sondern was die Reichen mit ihrem Geld und der dazugehörigen Macht anstellen. Denn Geld ist Macht. Und wie gebrauchen sie das Geld und die Macht, die sie haben? Tatsächlich ist Reichtum selten ein Mittel der Heiligung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Sondern für viele ist es eine große Versuchung zur Sünde. Der Kirchenvater Augustinus, er verglich die Reichen einmal mit Kamelen und Maultieren. Sie reisen auf verschlungenen Wegen über Hügel und Berge, voll beladen mit prächtigen, glitzernden Gütern auf ihren Rücken. Doch am Abend, an der Raststätte, wenn die Ladung von ihnen genommen wird, dann sieht man nur Wunde, Streifen und Kratzer auf dem Rücken. So zeigen sich auch bei vielen Reichen am Lebensabend die Spuren und Wunden der Sünden, die der böse Gebrauch ihres Reichtums verursacht hat, so Augustinus. Jakobus, er wird hier nämlich auch ganz konkret. Es geht nicht um Reichtum an sich, sondern was sie daraus machen. Sie stehlen, denn sie behalten skrupellos, ohne Gewissen, den rechtmäßigen Lohn der Arbeiter ein. Das ist Habgier und Diebstahl. Das finden wir bis heute. Dass es Leute gibt, die denken, ich bin auf so einem hohen Stand, im Grunde muss ich gar nicht mehr bezahlen. Ja, die Leute, sie schulden mir ihren Dienst. Und sie sind geizig und knauserig und fühlen sich sogar gut dabei, wenn sie andere um ihren rechten Lohn prellen und denken, damit können sie umso mehr Reichtum scheffeln. Das hat sie reich gemacht, dass sie so listig sind, dass sie alles zu ihrem Vorteil nutzen können. Und sogar die Arbeiter, die für sie arbeiten, nicht recht bezahlen. Außerdem sind sie absolut selbstsüchtig. Denn sie leben in sündiger Ausschweifung, in ihrem Luxus. Ihr ganzer Lebensstil zeigt ihren Egoismus. Es geht ihnen nur um sich selbst. Es geht ihnen nur um ihr eigenes Vergnügen. Und sie können nicht satt werden davon. Es muss immer mehr werden. Es muss immer üppiger sein. Es wird immer extremer. Völlig maßlos. Die Yacht wird immer größer. Das Haus wird immer prunkvoller. Sie zahlen immer mehr Unsummen für irgendwelche Gemälde, nur um gegenüber anderen noch höher zu scheinen. Und dazu lügen sie, denn sie verurteilen den Gerechten, schreibt Jakobus. Es kam damals oft vor, dass armen Leuten ihre Felder oder Häuser genommen wurden, weil Reiche die Richter bestochen haben. Oder listige Anwälte einstellten und so Arme zu Unrecht angeklagt wurden und beraubt wurden. Eben nur, damit die Großgrundbesitzer noch mehr Felder und noch mehr Gebiete und noch mehr Arbeiter für sich anstellen konnten. Und wie heute auch. Es gibt manche Familienbetriebe, die werden skrupellos aufgekauft. Oder es entstehen große Monopole, die sich Steuerfreiheiten erkaufen oder ergaunern und andere werden in den Ruin getrieben. Und schließlich heißt es hier, sie haben den Gerechten getötet. Das kann darauf hinweisen, dass viele Christen, wie zum Beispiel Stephanus, verfolgt und ermordet wurden, weil sie Christen waren. Weil das, was sie sagten, der Oberschicht nicht gefiel. Vielleicht meint es aber auch, dass den Arbeitern ihre berufliche Existenz geraubt wurde und sie so in Todesfahr gerieten. Oftmals waren die Arbeiter damals von dem täglichen Lohn abhängig. Und wenn es ein paar Tage keine Bezahlung gab, dann war ihre Existenz bedroht. Und die Christen, sie standen in Gefahr zu verzweifeln in dieser Situation. Sie erlebten das, was Jakobus hier beschreibt. Sie konnten auf Männer hinweisen, sie konnten auf Männer zeigen, die genau das getan haben. Und sie sagten, aber diese Leute, niemand weiß sie zurecht. Da ist niemand, der für uns einsteht, der sagt, halt, so geht's nicht. Sie kaufen die Richter, sie führen krumme Geschäfte, sie hinterziehen Steuern, sie leben nach ihrem eigenen Gesetz und scheinbar gelten für sie keine Regeln. Sie müssen sich von niemandem verantworten. Doch Jakobus, er sagt doch, der Herr Zebaoth gibt Acht. Diesen Namen finden wir sonst nur im Alten Testament und einmal im Römer 9 als Zitat aus dem Alten Testament. Der Herr Zebaoth. Jakobus gebraucht diesen Namen, weil er die Leser daran erinnern will, Gott ist ein mächtiger und erhabener Gott. Herr Zebaoth bedeutet Herr der Heerscharen. Das ganze Heer der Engel und das ganze Heer der Naturgewalten und alle Kräfte, die man sich nur vorstellen kann, sie stehen unter Gottes Befehl. Er ist der Herr über allem. Und dieser Gott, Herr der Herrscharen, Herr Zebaoth, er wird ein Gericht vollziehen. Und dieser Gott ist unbestechlich. Er ist heilig und gerecht. Und er spricht den Schuldigen nicht frei. Nein, es ist ein Greuel vor ihm. Wenn der Sünder einfach so gerecht gesprochen wird. Und es fehlt ihm nicht an Zeugen. Jakobus sagt, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Selbst wenn kein Mensch sich trauen würde, gegen einen Mächtigen auszusagen, wie es manchmal bei der Mafia oder so der Fall ist. Vor Gott würde der Rost der Reichtümer gegen die Mächtigen aussagen. Der Lohn, den sie zurückbehalten haben, den sie selber auf ihrem Bankkonto haben, der schreit zu Gott, wie das Blut Abels. Es gibt Farbkartuschen, die zwischen Geldbündel gelegt werden bei einem Bankraub. Habt ihr das schon mal gehört? Und wenn das Geld dann weggenommen wird, dann tritt diese Farbe aus mit so einem kleinen Sprengsatz und die Täter, sie sind voll Farbe, die man nicht mehr abwaschen kann. Und so ist ihre Beute selbst ein Zeugnis für ihr Verbrechen. So ist es mit deinem Betrug, mit deiner Gier, mit deiner Selbstsucht. Die Zeugen gegen dich vor Gericht, vor dem Gericht Gottes sind das, woran du dich klammerst. So einige Serienmörder wurden überführt durch die Trophäen der Opfer, die sie gesammelt haben. Vielleicht haben sie keinen Fingerabdruck hinterlassen, aber das, was sie gesammelt haben, es hat sie überführt. Letztendlich wird die Sünde selbst dich überführen und dich fressen wie Feuer, das sagt Jakobus. Das Gericht Gottes wird klar sein, wird gerecht sein, wird völlig aufdecken. Und er wird richten. Jakobus, er gebraucht hier fast ein makaberes Bild. Er sagt, ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Kennt ihr das, wenn ein Rind oder ein Schaf geschlachtet wird? In den Tagen zuvor wird es immer ordentlich gestopft mit viel Essen und das fühlt sich wie ein König und denkt, oh, sie sind so gut zu mir, guckt mal, was ich alles genießen kann. So viel Essen hatte ich ja noch nie. Und dann kommt der Tag, da werden sie geschlachtet. All das, es führte nur dazu, dass sie hingerichtet werden. Und so beschreibt Jakobus den Tag des Gerichts für diejenigen, die in völliger Üppigkeit, in völligem Egoismus gelebt haben und gedacht haben, oh, uns geht's gut, niemand kann uns was. Es kommt ein Schlachttag. Heul doch. Eine ernste Ermahnung. Wenn du den Herrn nicht kennst, dann ist das eine direkte Anwendung. Kehr um von den Götzen dieser Welt. Von dem, woran du dein Herz, deine Hoffnung, deine Freude hängst. Kehre um, heul jetzt über deine Sünden, damit du nicht später im Gericht heulen musst, über die Plagen, die über dich kommen müssen. Wie es das Wort Gottes so eindrücklich beschreibt. Denn wisst ihr was? In der Hölle gibt es keine Hoffnung. Es wird keine Hoffnung geben. Nur ewige Resignation. Kein Ausweg. Außerdem ruft Jakobus die Hörer auf, bewahre dein Herz vor dem Betrug des Reichtums. Ja, es sieht so schön und prächtig aus, so beneidenswert und freudig, aber niemand hat mehr Grund zum Weinen und zum Heulen als die, die jetzt mit einem Mund voller Gold schelmisch lachen. Diejenigen, denen scheinbar niemand etwas anhaben kann, die scheinbar sich überall herauswinden können, die niemand zu fassen bekommt. Die scheinbaren Gewinner in dieser Welt. Niemand hat mehr Grund, sich zu fürchten als diese. Das ist eine Perspektive, die Jakobus uns hier aufzeigt. Und darum bewahre dein Herz vor diesem Betrug. Gott zeigt in dieser neutestamentlichen Prophetie durch Jakobus einen Blick hinter die Kulissen. Und du sollst erkennen, was für ein erbärmlicher und trauriger Stand diejenigen haben, die in den Augen dieser Welt so mächtig und überlegen sind. Bewahre dein Herz vor dem Betrug des Reichtums. Wenn das dein ganzer Reichtum ist, was du dir anhäufst auf deinem Bankkonto an Gütern, dann ist es bemitleidenswert. Aber unser Herz kann so schnell verführt werden, uns genau nach so etwas zu sehnen, unser Herz daran zu hängen, zu denken, unser Leben hat nur Sinn, wenn wir all diesen Luxus genießen können, den unser Nachbar hat. Bewahre dein Herz. Und außerdem gebrauche deine Mittel freigebig und barmherzig. Nicht Geld oder Hab und Gut sind sündig. Nicht Reichtum ist böse. Das ist der große Irrtum im Kommunismus. Sie denken, dass das Geld ist böse, dabei sind es die Menschen, die böse sind. Und überall da, wo der Kommunismus herrscht, ist es ein klares Zeugnis dafür, oh, das Geld ist nicht das Problem gewesen. Der Mensch ist das Problem. Wenn alle arm sind, dann sind es eben nicht die Reichen, sondern nur die ein bisschen weniger arm sind oder die etwas Einflussreicheren, die anderen ausbeuten. Das Problem ist unsere Natur, wir brauchen ein neues Herz. Und dazu hilft nicht Armut oder gleiche Verteilung des Geldes. Wir brauchen ein neues Herz. Und wichtig ist, wie gehen wir mit dem um, was der Herr uns gibt. Und daran zeigt sich, was für ein Herz wir haben. Jakobus verurteilt den selbstsüchtigen und unbarmherzigen Gebrauch des Reichtums. Ob du nun viel oder wenig hast, bist du geizig? Bist du habgierig? Bist du unbarmherzig? Bist du lieblos mit deinem Geld? Bist du selbstsüchtig? Geht es dir nur um dein Wohlbefinden, um das, was dir am meisten persönlich Spaß bringt, wovon du profitieren kannst, du allein? In 5. Mose 15, ich las vor ein paar Tagen, dass Gott gerade deswegen die Arbeit und die Geschäfte der Menschen segnet, damit sie barmherzig und gerne teilen mit den Armen. Eine interessante Umkehrung. Nicht er macht die reich, die besonders fromm sind und besonders gerne barmherzig sind, sondern er macht reich, damit wir barmherzig sind, damit wir Anteil geben. Hier ist eine Forderung mit dabei. Wie sehr hängst du an deinem Besitz? Sparst du es lieber auf, bis die Motten es fressen oder der Rost es zerbricht, als dass du es verschenkst oder weitergibst? Prüfe deinen Umgang mit Besitz. Lerne einen christlichen Umgang in Verantwortung, ja, aber auch in Menschenliebe. Und neben dieser ernsten Ermahnung, diese ernste Ermahnung über Reichtum, finden wir in diesem Text einen zweiten wichtigen Punkt. Ich habe ihn genannt, schreit doch, ein besonderer Trost. Wer schreit hier in diesem Text? Das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Wie schon gesagt, dieser Text richtet sich vor allem an die Gläubigen, die benachteiligt werden, die ungerecht behandelt werden, die so mancherlei Not erleiden. Und das sündige System in dieser Welt, diese ganze Gefallenheit, sie bringt sie zur Verzweiflung. Niemand tritt für mich ein, niemand hilft mir. Nichts, was ich tue, was ich arbeite, ist es wert. Meine Arbeit ist umsonst, es ist alles so bitter und frustrierend. Und so klagen sie vielleicht. Vielleicht hast du auch schon mal so geklagt. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, als wäre das alles wertlos, was du tust. Drei besondere und wichtige Tröstungen sind in dieser Drohrede für die Gläubigen enthalten. Und wenn ich diesen Text richtig verstehe, ist dies sogar der Hauptgrund für diesen Abschnitt. Zum einen, Gott hört dein Gebet. Das Schreien ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Kennst du das, wenn ihr ein wichtiges Dokument mit der Post verschickt? An die Behörde. Ihr braucht eine Genehmigung und ihr müsst all die Dokumente zusammensuchen und alle richtigen Stempel kriegen und dann schickt ihr es mit der Post ab und es vergehen Tage und es vergehen Wochen und ihr hört nichts. Dabei hängt so viel davon ab. Ihr braucht diese Antwort und ihr macht euch Sorgen. Ist der Brief verloren gegangen? Hat der Postbote das irgendwo in die Büsche geworfen? Stand eine falsche Adresse drauf? War meine Schrift wieder so unleserlich? Und ihr macht euch Sorgen. Ist das überhaupt angekommen? Aber irgendwann bekommst du einen Brief. Und da steht noch keine Antwort darauf, aber da steht, Ihre Anfrage ist eingegangen, die Dokumente sind vollständig, es wird gerade bearbeitet. Haben Sie noch ein wenig Geduld, wir werden uns bald bei Ihnen melden. Könnt ihr euch so eine Situation vorstellen? Was für eine Erleichterung. All die Sorgen, die ich mir gemacht habe, all diese Schreckensszenarien, oh, das trifft alles nicht zu. Es ist da, es ist an der richtigen Stelle, es ist eingegangen, es ist vollständig, es wird sich drum gekümmert. Und das ist, was Jakobus hier macht. Du klagst und schreist, weil du ungerecht behandelt wurdest. Und du fühlst, als würde sich dein Gebet einfach in Luft auflösen. Aber hier bestätigt der Herr der Herrscharen durch seinen Boten Jakobus, dein Gebet ist in den himmlischen Thronsaal eingegangen. Es wird bearbeitet. Ja, der Herr selbst hat es sich persönlich zur Aufgabe gemacht. Es wurde ihm ausdrücklich vorgetragen. Seine Ohren haben es gehört, zweifle nicht, seine Hand wird handeln. Gott hört dein Gebet in der Not. Er nimmt es persönlich, wenn auch einem der Kleinsten Leid angetan wird. Jesus sagt, es wäre besser, mit einem Mühlstein ins Wasser zu gehen, als ein Kind Gottes zu schaden. Der auferstandene Herr, er drohte Saulus, der die Gemeinde verfolgte. Saulus, was verfolgst du? Mich. Gott nimmt es persönlich, wie seine Gemeinde, wie die Gläubigen behandelt werden. Lieber Christ, vielleicht bist du verzagt. Vielleicht fühlst du dich von Gott verlassen in deiner augenblicklichen Situation. Vielleicht denkst du, du müsstest dir selbst Recht verschaffen, weil dein Glaube ja doch keinen Zweck hat. Weil Gott ja doch nicht hilft. Weil sich ja eh nichts ändert. Warte, halte ein. Gott hört dein Gebet. Bring dein Leid nur weiter vor ihm. Er hört und gibt Acht auf dich. Das ist hier geschrieben. Das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Dein Gebet kommt vor den Herrn der Herrscharen. Er kennt deine Not, sie ist ihm nicht verborgen. Und zur rechten Zeit wird er eingreifen. Dein Gebet ist wirksam. Bete nur weiter zum Herrn der Herrscharen. Er wird handeln, dass du dich wundern wirst. Du bist ihm nicht egal. Ein Trost an die Gemeinde. Und ein zweiter Trost ist dieser. Gott gibt eine Gerechtigkeit, die bleibt. Diejenigen, die im Glauben zum Herrn schreien, die nennt Jakobus hier auch den Gerechten. Vers 6, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Mit dem Gerechten ist der Christ gemeint, der von den Reichen und Mächtigen zu Unrecht verurteilt und verfolgt wird. Einer, der an Gott glaubt und zu Unrecht übervorteilt wird. Reiche und mächtige Feinde haben es durch Bestechung oder Betrug geschafft, die Christen zu berauben. Ihr Ruf wurde geraubt, ihr Lohn wurde geraubt, vielleicht wurde ihr Grundstück geraubt, all das, was sie hatten. Aber wisst ihr, was ihnen nicht geraubt werden kann? Ihre Gerechtigkeit. Sie wurden von falschen Richtern verurteilt, als schuldig gesprochen. Aber bei dem Herrn tragen sie welchen Titel? Der Gerechte. Wieso heißen sie gerecht? Weil sie arm sind? Sind alle Armen gerecht? Nein. Warum heißen sie gerecht? Weil sie noch nie eine Sünde begangen haben? Nein. Warum heißen sie gerecht? Sie heißen gerecht, selbst wenn die Welt sie verurteilt, weil Gott, der Sohn, den Reichtum der himmlischen Herrlichkeit aufgegeben hat. Er wurde Mensch, aber nicht wie ein König, um bedient zu werden, sondern er wurde arm wie ein Knecht, um zu dienen. Er lebte zwar wirklich vollkommen gerecht. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der tatsächlich und wahrhaftig der Gerechte genannt werden kann, weil er keine Sünde begangen hat. Nichts Unrechtes hat er getan. Nicht einmal ein falsches Wort ist aus seinem Mund gekommen. Doch er wurde verurteilt aus Hass und Neid. Er wurde zu Unrecht verleumdet, schuldig gesprochen. Er wurde geschlagen und verspottet. Doch er ließ es zu. Ja, er gab sich freiwillig in den Tod. Denn mit seinem kostbaren Blut erkaufte er Menschen für Gott, sagt die Bibel. Durch seinen Tod bezahlte er für die Sünden aller, die er zum Leben bestimmt hat. Jesus ist an die Stelle von Sündern getreten. Er ist rechtmäßiger Stellvertreter geworden. Und nur so kann ein Sünder gerecht gesprochen werden vor dem heiligen Gott, ohne dass das Gesetz untergraben wird. Ohne dass das heilige Gesetz Gottes gebrochen wird. Ein Stellvertreter, ein rechtmäßiger Stellvertreter. Nur so spricht Gott einen Sünder gerecht, nämlich durch den Stellvertreter Jesus Christus, den Gerechten, der für uns zur Sünde wurde. Nun ist jeder, der an Jesus glaubt, gerecht vor Gott und rechtmäßiger Erbe des Himmelreiches, das da kommt. Und was wir hier auf Erden leben, das leben wir nicht mehr für uns, sondern für Gott. Und dadurch sammeln wir uns Schätze für den Himmel. Aber diejenigen, die in dieser Zeit andere ausbeuten und betrügen, stehlen und hintergehen, die werden für all ihre Vergehen vor dem Herrn der Herrscharen kommen. Und es wird keine Bestechung geben. Es wird kein Verdecken geben. Es wird nichts geben, was ihre Sünde von ihren Schultern nehmen kann. Es wird nichts geben, was das Urteil ungerecht und schuldig von ihnen nehmen kann. All ihr Reichtum hilft ihnen nicht. Egal wie mächtig und einflussreich sie waren, wer nicht die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommt, der wird ewig verdammt werden als gerechte Strafe. Und darum ist nichts wertvoller, nichts kostbarer und bleibender als die Gerechtigkeit von Jesus Christus aus Gnade allein, durch Glauben allein, in Christus allein auf dieser Erde. Die angerechnete Gerechtigkeit Christi, sie bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen in den größten Katastrophen. In den größten Ungerechtigkeiten dieser Welt, in den größten Dramen von Sünde, ja, selbst nach dem Tod, diese Gerechtigkeit bleibt. Auch wenn wir in dieser Welt alles an Hab und Gut verlieren, wer an Jesus glaubt, der erhält eine Gerechtigkeit, die bleibt. Aber wer Christus hat, der ist reich. Der ist wirklich reich. Denn mit ihm gehört ihm das Himmelreich und das ewige Leben. Paulus schreibt in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Kennst du diesen Reichtum? Den Reichtum vor Gott? Den Reichtum an Gerechtigkeit aus Gnade? Doch hört auch, wer diese Gerechtigkeit nicht hat, der wird eines Tages auch all seinen Besitz verlieren. Aber nur Feuer und Qual, Plagen und Zorn empfangen als gerechte Strafe des Allmächtigen für die Weise, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Hast du diese Gerechtigkeit? Hast du diese Gerechtigkeit, die nicht vergeht? Sorge dich mehr um diese Gerechtigkeit als um alles Geld und Reichtum und Karriere und Bequemlichkeit und Vergnügen und wie du deinen Tag mit besonders vielen Hobbys und Annehmlichkeiten verbringen kannst, hast du diese Gerechtigkeit. Das ist, was nicht vergeht. Und diese Gerechtigkeit ist die einzige Grundlage, die dafür sorgt, dass deine Seele nicht vergeht in der Hölle, sondern dass du ewig leben wirst im Himmelreich. Nun, diese Gerechtigkeit kannst du nicht kaufen, durch kein Geld der Welt. Diese Gerechtigkeit erhältst du nicht durch irgendwie eine Lobbyarbeit. Du musst sie demütig im Glauben empfangen. Bekenne deine Sünde. Bekenne Gott, ich bin nicht gerecht als mir selbst. Ich bin ein Sünder, Herr. Ich habe dein Gericht verdient. Ich habe den Schlachttag verdient. Ich bin nicht viel besser als die Reichen und Mächtigen. Aber bitte Gott um Vergebung in Christus. Bitte Gott, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz auch deine Sünde abwäscht und dir seine Gerechtigkeit schenkt. Und der letzte Trost ist dieser: Eine neue Zeit bricht an. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Das, was für die Reichen und Mächtigen eine Drohung ist, für die Gottlosen, die all ihre Schätze in dieser Welt haben, das, was für die Gottlosen eine Drohung ist, ist für die Leidenden ein Trost. Ja, dieses Zeitalter geht zu Ende. Aber ein neuer Tag bricht an. Unsere Hoffnung ist nicht eine Revolution, sondern Christus, der wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Jakobus schreibt, der Gerechte widersteht euch nicht. Der Gläubige kämpft nicht mit Gewalt. Ja, Christen haben viel bewegt in dieser Welt zum Guten, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Frieden, zu mehr Freiheit. Aber das liegt daran, dass diese Welt nicht ihre Hoffnung ist. Und sie nicht resignieren, obwohl es so schwer scheint. Denn ihr Lebenssinn und ihr Glück und ihre Hoffnung ist nicht abhängig von ihrem Wohlstand oder wie sie behandelt werden in dieser Welt. Sie dienen Gott und vertrauen auf ihn. Mit diesem Trost, wir befinden uns hier in den letzten Tagen und ein neuer Tag bricht an, eine neue Zeit bricht an. Mit diesem Trost können Christen sogar sterben ohne Groll. Der Gerechte widersteht ihm nicht. Es ist ein Trost. Eine neue Zeit bricht an. Gott wird sein Reich der Herrlichkeit aufrichten, wo es keine Ausbeute, kein Raub, kein Neid, keine Habgier geben wird. Nichts, was unrein ist, darf eintreten. Es gibt keine Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt für das Himmelreich. Nein, Eintritt haben nur Sünder, die durch das Blut Jesu Christi gerecht gemacht wurden. Eintritt haben nur die Gerechtigkeit von Christus empfangen haben, aus Gnade allein, gehörst du zu ihnen. Ist diese neue Zeit eine Bedrohung oder ein Trost für dich? Nun lass diese Hoffnung dein Weltbild prägen, dein Handeln beeinflussen. Lass diese Hoffnung dir Geduld geben inmitten von Ungerechtigkeit und Not. Ja, es kommt ein Tag, da werden wir schreien, voll Jubel und jauchzen, weil Christus, unser König, wiederkommt und mit ihm ewiges Leben und Gerechtigkeit, und alle Tränen werden abgewischt werden und es wird kein Geschrei mehr geben, kein Tod, kein Leid. Siehe, der Herr kommt. Amen.